Professor Hüther, wie gerecht ist denn die soziale Marktwirtschaft?
Wenn man das Hauptziel allen Wirtschaftens in den Blick nimmt, nämlich den Menschen, ihre Beschäftigungs- und Einkommenswünsche zu erfüllen, dann kann man sagen, dass heute die soziale Marktwirtschaft dieses Ziel besser erreicht als vor 10 Jahren. In der vergangenen Dekade ist der Beschäftigungsaufbau kontinuierlich gewesen, so stark wie in den früheren Jahrzehnten des wiedervereinigten Deutschland, aber auch davor nicht. Gleichzeitig ist das Arbeitsvolumen angestiegen, die Reallöhne, sodass wir auch eine wieder stabilisierte einkommensmäßige Mitte haben. Wenn man also Beschäftigungschancen, Beschäftigungsrealisierung und stabile Einkommensentwicklung nimmt, dann ist die soziale Marktwirtschaft heute ihrem Ziel näher, als sie es lange Zeit war.
Jetzt schüren allerdings viele eine Stimmung der Angst, gerade beim Thema Altersarmut. Droht uns Deutschen diese wirklich?
Die Diskussion um die Altersarmut folgt der Strategie der Skandalisierung. Wir haben bisher 3% der älteren Menschen, die auf die Grundsicherung im Alter angewiesen sind. Das heißt also, eine ganz überwiegende Zahl, nämlich die ganz, ganz große Mehrheit, ist nicht auf die Grundsicherung angewiesen, trotz Renten, die zum Teil in der Nähe liegen. Das hat damit zu tun, dass Menschen andere Einkünfte haben. Es hat damit zu tun, dass Menschen in Familien, in Ehen leben und gemeinsam einen Haushalt bewirtschaften. Die Zukunft, die dann abgeleitet wird, verbunden mit Aussagen wie 50% der Rentner sind auf Grundsicherung angewiesen, ist aus den Fakten heraus nicht begründbar. Es ist eine empiriefreie Empörung. Es mag so sein, dass aufgrund von brüchigen Erwerbsbiografien der Anteil derjenigen, die im Alter auf Grundsicherung angewiesen sind, ansteigen mag, auf 5, 6 oder 7%. Allerdings ist es dann immer noch weniger als bei den Erwerbstätigen. Und wir haben es ja auch in der Hand, indem die Menschen in ihre Gesundheit, in ihre Bildung weiter investieren. Denn das gehört natürlich auch zu unserem Bild der sozialen Marktwirtschaft, dass das Soziale dazu dient, dem Einzelnen seine Entfaltungsmöglichkeiten zu bieten. Aber die Entfaltungsmöglichkeit muss der Einzelne selbst nutzen und diese Verantwortung muss er auch selbst tragen. In dieser Debatte ist noch bedeutsam, dass die Grundsicherung im Alter in einer Weise negativ, fast diffamierend beschrieben wird, wie es nicht angemessen ist. Denn die gesetzliche Rentenversicherung, auch mit der betrieblichen und der privaten Altersvorsorge zusammen, kann nicht Altersarmut komplett ausschließen. Jedes dieser drei Säulen, die gesetzliche Rente, die private, die betriebliche, hat eigene Funktionsbedingungen. Und es kann zu Altersarmut kommen, wer beispielsweise ein Leben lang freiwillig oder unfreiwillig, sei jetzt mal dahingestellt, in Teilzeit gearbeitet hat, kann keine Vollzeitrente erwarten. Und deswegen gibt es diese Grundsicherung, eine steuerfinanzierte Absicherung für solche Lebensfälle, die ist durch den Gesetzgeber vor 10 Jahren deutlich großzügiger gestaltet worden. Insofern liegt in dieser Grundsicherung ein wichtiges Instrument, das man nicht diffamieren sollte.
Sie haben gerade das Thema Bildung schon angesprochen. SPD-Chef Sigmar Gabriel hat gesagt, statt Banken müssten Schulen die Kathedralen der Zukunft sein. Mehr Chancengerechtigkeit, ist das der Schlüssel dann?
Chancengleichheit, Chancengerechtigkeit, so gedeutet, ist sicherlich immer richtig und wichtig. Aber von den Sprüchen wie Schulen als Kathedralen der Zukunft haben wir schon genug gehört. Die Politik auf Länder- und Kommunalebene hat es in der Hand, hier die Investitionsmittel entsprechend zu verwenden. Die Steuermittel sind hinreichend da. Man kann fragen, ob der Bund nochmal Impulse setzt, indem er das Ganztagsschulthema, wie vor über 10 Jahren auch, zu seiner Agenda macht und damit in die verschiedenen Bundesländer, in die Kommunen hinein entsprechende Anreize setzt. Wichtig ist zunächst einmal, dass die Reformen, die seit dem Jahr 2000, dem ersten PISA-Ergebnis, das ja auch als Schock empfunden wurde, in die richtige Richtung gewirkt haben. Es ist heute so, dass der Bildungserfolg des Kindes seine Perspektiven in geringerem Maße von dem sozioökonomischen Hintergrund des Elternhauses abhängt, als das vor 15 Jahren der Fall war. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Überlegung. Wer glaubt, dass durch Chancengleichheit auch die Einkommensverteilung gleicher wird, der irrt, denn das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Chancengleichheit heißt, dem Einzelnen Chancen für seine Entfaltung zu geben, aber gerade in seine Individualität, in seinen Fähigkeiten, in seinen Präferenzen. Das ist ja unabhängig vom Elternhaus. Und es gibt aber vor allen Dingen auch unterschiedliche Wünsche und Vorstellungen über die eigene Zukunft. Chancengleichheit ist entscheidend über die Entwicklung des Lebensverlaufs und im Lebensverlauf heißt es dann gerade, dass die Unterschiedlichkeiten zunehmen. Denn wenn wir dem Einzelnen seine Chancen so geben, wie er sie nutzen kann, dann nutzt er halt auch seine unterschiedlichen Anlagen intensiver. Und bildungsökonomische Studien zeigen dies auch, dass eine sehr spezifische, sehr effektivere individuelle Förderung die Ergebnisse nicht gleicher, sondern ungleicher macht. Das eine ist eine Lebensverlaufsperspektive, der Querschnitt über die Gesellschaft hinweg ist eine ganz andere. Und deswegen muss man die beiden Dinge auseinanderhalten. Wer also über die Primäreinkommensverteilung, die Markteinkommensverteilung kommt, kann zwar berechtigterweise auf die Chancengleichheit hinweisen, aber die Chancengleichheit zu steigern heißt nicht, die Einkommensgleichheit aus den Markteinkommen, der sogenannten Primären, in der ersten Verteilung zu erhöhen. Wir brauchen ein effektives Steuer- und Transfersystem, das umverteilt. In der marktwirtschaftlichen Ordnung ist das auch völlig systemangemessen. Es kommt nur darauf an, dass die Primärverteilung unter fairen Wettbewerbsbedingungen zustande kommt. Das ist aber eine Frage der Wettbewerbspolitik und nicht der Einkommenspolitik.
Das heißt, die Umverteilung von oben nach unten wäre die richtige Verteilungstheorie?
Nein, die Umverteilung von denen, die aus Unwägbarkeiten des Lebens, aus selbst nicht zu tragenden Risiken, aber auch aus Entscheidungen, die man nicht weit genug in die Zukunft tragen konnte. Wer heute eine Bildungsentscheidung trägt, weiß ja nicht, was künftig passiert, dass diejenigen einen Ausgleich bekommen, dass man ihnen immer wieder die Rückkehr gibt, die Chance im System mitzutun. Insofern ist es nicht eigentlich eine Umverteilung per se von oben nach unten, sondern eine Umverteilung von denen, die stark tragen können, zu denen, die in bestimmten Phasen weniger stark tragen können. Und darauf muss ein Umverteilungssystem setzen, deswegen früh anfangen, also beispielsweise in der Kinder- und Jugendhilfe die richtigen Akzente zu setzen, Benachteiligungen früh zu adressieren, um dann im Lebensverlauf die Chancen entsprechend zu erhöhen. Aber klar ist natürlich auch, dass eine Umverteilung, die dieses System sinnvoll weiterentwickelt, am Ende eine Umverteilung von oben nach unten ist. Und wenn wir uns die Steuerlast beispielsweise anschauen, dann ist es ja so, dass die oberen 25% 3/4 der Steuerlast tragen. Das macht deutlich, dass das vom Gesetzgeber Gewünschte auch erreicht wird. Nehmen wir die Transfers hinzu, haben wir eine effektive Umverteilung von oben nach unten.
Da spielt ja das Thema Leistung mit. Im Moment natürlich in aller Ohren ist auch das Thema Lebensleistungsrente. Halten Sie das für einen sinnigen Schritt?
Die Lebensleistungsrente ist ein sicherlich eingängiger Begriff, der aber vernebelt, dass in der gesetzlichen Rentenversicherung, da soll das Instrument ja eingebaut werden, das Äquivalenzprinzip gilt. Das heißt, dass das, was man an Ansprüchen erwarten kann, sich ergibt aus den Einzahlungen. Es gibt eine Art Gruppenäquivalenz. Wenn man einer Gruppe angehört, einer bestimmten Altersgruppe, die eine entsprechende Einzahlung hat, dann hat man auch entsprechende Auszahlungserwartungen. Im Rahmen dieses Äquivalenzprinzips kann man Altersarmut nicht vermeiden. Wer aus welchen Gründen auch immer nicht Vollzeit gearbeitet hat, also nicht vollständig Vollzeit, wer gebrochene Erwerbsbiografien hat, muss diese Lücken anderen füllen, entweder durch private oder betriebliche Altersversorgung. Die Lebensleistungsrente suggeriert, als könnte die gesetzliche Rente in allen Fällen davor bewahren, dass ein Grundsicherungsbedarf entsteht. Das wird so nicht gelingen, außer man will es sehr teuer machen. Und deswegen ist eher vielleicht zu überlegen, dass man Fehlstreuung im bestehenden System, also die vollständige Anrechnung von Ersparnissen aus Riester-Verträgen oder Erträgen aus Riester-Verträgen auf die Grundsicherung im Alter, dass man die aufgibt, dass die nicht ganz fair ist, weil Menschen, die gespart haben, warum soll das komplett angerechnet werden? Kann man einen Unterschied machen zu denen, die nicht gespart haben? Also da gibt es sicherlich Möglichkeiten im Detail, aber die Lebensleistungsrente kostet viel, löst das eigentliche Problem nicht, weil es nicht lösen kann.
Jetzt haben wir ein bisschen auf die Regierung und Politik geschaut. Was können denn die Unternehmen machen, damit es in Deutschland gerecht dazu ginge?
Den Unternehmen geht es zunächst einmal darum, dass sie mit ihren Geschäftsmodellen wettbewerbsfähige Arbeitsplätze bereitstellen. Wettbewerbsfähigkeit hat man nie auf Dauer, die muss immer wieder neu errungen werden. Aber am Anfang steht die Wettbewerbsfähigkeit der Arbeitsplätze im Unternehmen. Daraus ergeben sich nachhaltige Einkommensperspektiven und daraus ergibt sich auch das Maß an Sicherheit, was die Menschen wünschen, was ihnen wichtig ist, um ihr Leben gestalten und organisieren zu können. Unternehmen müssen heute viel stärker als früher die Präferenzen der Arbeitnehmer und Arbeitnehmer ernst im Sinne des Ausgleichs von Familie und Beruf, im Sinne der Gesundheitsförderung, die man im Unternehmen leisten sollte, im Sinne auch der Weiterbildungsperspektiven, die auf die Wertschöpfung, auf den Arbeitsplatz und den Einzelnen bezogen zu gestalten ist. Also Unternehmen können und müssen im Wettbewerb um gute Köpfe als attraktiver Arbeitgeber sich heute jenseits des Gehalts ebenso profilieren mit solchen Maßnahmen wie eben genannt der Gesundheitsförderung der Weiterbildung, einer angemessenen Flexibilität der Arbeitszeit, um die familiären Belange, aus welchen Gründen auch immer, aus der Kindererziehung oder aus dem Pflegebedarf der Eltern her, gestalten zu können und ernst nehmen zu können.
Zum Abschluss Ihre zwei Hauptwünsche, was als erstes angegangen werden sollte, damit es in Deutschland gerechter zugeht?
Mir scheint der Handlungsbedarf im Verdeckten zu liegen und deswegen würde ich das auch gerne betonen. Es wird gerne über Chancengleichheit und Gerechtigkeit gesprochen, die beginnt aber nicht erst in der Grundschule, die beginnt schon vorher in der systematischen Betrachtung der Sprachkompetenz von Vierjährigen. Das sehr konsequent durchzuführen, daraus abzuleiten, dass man hier schon früher interveniert durch Bildungsmaßnahmen. Und noch einen Schritt früher, das ist das Stichwort der Kinder- und Jugendhilfe, dort anzusetzen, wo erkennbar jungen Eltern es schwerfällt, eine wirklich gute Startrampe für die Kinder zu bauen, die sie in die Welt gesetzt haben. Aber da hängen wir auch im institutionellen Geflecht unserer Ordnung etwas fest. Das fängt ja in der Geburtsstation des Krankenhauses an, setzt sich in der Kinder- und Jugendhilfe fort, bedarf aber vor allen Dingen einer nachhaltigen Finanzierung und das muss auf kommunaler Ebene geleistet werden.
Vielen Dank für das Gespräch.